Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. und mit drei Büchern heute, die sich keine leichten Themen vorgenommen haben. Der Autor und Journalist Till Räther beschreibt in seinem autobiografischen Essay, wie er jahrzehntelang seine leichte bis mittelschwere Depression nicht als Krankheit anerkennen konnte. Ein morbider Klassiker der katalanischen Literatur erreicht das deutschsprachige Publikum. Blaibonets Roman »Das Meer« erzählt vom Sterben junger Tuberkulosepatienten. Und ein neuer Roman von Fang Fang ist zu lesen. Mit ihrem Wuhan-Tagebuch, das vom dortigen Corona-Lockdown erzählte, ist die chinesische Autorin Fang Fang letztes Jahr auch international bekannt geworden. In China selbst wurde sie dafür erst gelobt, dann massiv angefeindet. Heute erscheint ein weiteres Buch von ihr auf Deutsch, das eine ganz ähnliche Rezeption erfahren hat. In »Weiches Begräbnis« erzählt Fang Fang von der chinesischen Bodenreform und wurde auch dafür in China zuerst ausgezeichnet, dann verfemt. Ruth Kirchner hat das Buch gelesen.
Eine Frau wird in einem kleinen Dorf halb tot aus einem Fluss gezogen. Ein Militärarzt rettet ihr das Leben. Später heiratet sie ihn. An ihr früheres Leben aber kann sich die Frau, die jetzt Ding Zetao genannt wird, nicht erinnern. Jahre später macht sich ihr erwachsener Sohn auf die Spurensuche. In »Weiches Begräbnis« erzählt die chinesische Schriftstellerin Fang Fang eine komplexe Geschichte über das Erinnern und Vergessen. Anhand ihrer Hauptfigur Ding Zetao ergründet sie die traumatischen Erfahrungen der Bodenreform in den Anfangsjahren der Volksrepublik und begeht damit einen Tabubruch. Denn was in der Geschichtsschreibung der Kommunistischen Partei bis heute als gerechte Umverteilung von Grund und Boden verklärt wird, war in Wirklichkeit eine brutale Kampagne, bei der Millionen sogenannte Großgrundbesitzer und ihre Familien getötet wurden, oft auf sehr grausame Weise.
Das Narrativ der Bodenreform steht fest. Und dass sie das durch die Erzählung eines Einzelschicksals und einer Person, mit der man einfach auch mitempfindet, erzählt, ist ein Einbruch in die Gewalt der Erinnerungspolitik.
Michael Kahn Ackermann lebt seit vielen Jahren im ostchinesischen Nanjing, hat »Weiches Begräbnis« und auch schon Fang Fangs Wuhan-Tagebuch übersetzt. Er kennt die Autorin gut. Sie selbst gibt kaum Interviews, denn nicht erst seit ihren Berichten aus ihrer wegen der Corona-Pandemie letztes Jahr monatelang abgeriegelten Heimatstadt Wuhan steht die einst gefeierte Schriftstellerin in der Kritik. Als »Weiches Begräbnis« 2016 in China erschien, wurde es zunächst mit einem wichtigen Literaturpreis ausgezeichnet. Doch dann begannen die Anfeindungen. Fang Fang verrate die Errungenschaften und Erfolge des chinesischen Sozialismus. Die Autorin verortet die Hetze im linksextremen Spektrum der Neo-Maoisten und Nationalisten. In Deutschland würde man wohl eher von Rechtsextremisten sprechen, sagt Kahn Ackermann.
Wer jetzt genau dahinter steht, darüber können wir ja nur spekulieren. Und auch der chinesische Staatsapparat ist ja nicht so monolithisch, wie wir uns das gerne vorstellen. Also auch dort gibt es Strömungen. Und ich würde sagen, dass im Moment diese extrem nationalistischen Strömungen sehr stark befördert werden durch das Propagandaministerium.
Die Hetze gegen Fang Fang wurde so intensiv, dass das Buch schließlich vom Markt verschwand, obwohl es nie offiziell auf dem Index stand. Heute kann Fang Fang in China nicht mehr publizieren. Dabei ist sie keine Dissidentin, sondern eine, wie Kahn Ackermann sagt, streitbare Humanistin. Literatur, betont sie in einer undatierten Rede, die im chinesischen Internet kursiert, sei für sie schon immer ein Rettungsanker gewesen.
Die Literatur, die ich verstehe, die Romane, die ich mag, kümmern sich um die Herzensangelegenheiten der Menschen. Das ist eine fast sentimentale Sache. Das ist der Kern des realistischen Romans. Es geht dabei um die Schwachen.
Wer schwach ist und wer stark, ist in »Weiches Begräbnis« nicht immer eindeutig zuzuordnen, wie im wirklichen Leben. Fang Fang beschreibt eindrücklich, wie verschüttete Erinnerungen jahrzehntelang nachwirken, wie sie körperliche Beschwerden und schließlich in Ding Zetao eine Schockstarre auslösen, aus der sie nicht mehr erwacht. Die Autorin spart das Grauen der Bodenreform nicht aus, lässt aber alle zu Wort kommen, die Opfer und die Täter.
Sie verurteilt weder die Bauern, die entsprechend aufgehetzt über die sogenannten Großgrundbesitzer hergefallen sind und die gelyncht haben. Sie fällt auch kein Urteil über den höherrangigen Offizier, der eine wichtige Rolle spielt in diesem Roman, der das verteidigt. Sie fällt auch kein Urteil über den Sohn, der vergessen möchte. Aber sie erzählt die Geschichte dann doch gnadenlos.
Die Angst vor einem weichen Begräbnis, also davor, ohne Sarg in der Erde verscharrt zu werden, zieht sich als Leitmotiv durch den Roman. Das Vergessen wird dabei zu einem weichen Begräbnis durch die Zeit. Das ist nicht nur als Warnung gemeint, sondern auch als Trost. Nicht jeder kann und muss sich der hässlichen Fratze der Erinnerung stellen. Trotzdem aber muss Geschichte erzählt werden. Somit ist Fang Fangs Buch ein zutiefst menschlicher, sehr chinesischer Roman, den Kahn Ackermann mit kurzen Fußnoten ergänzt hat, wofür deutsche Leser erklärende Einordnungen notwendig sind. Ein spannendes und berührendes Buch, das mit seinen Gedanken zum individuellen und kollektiven Erinnern und Vergessen nicht nur für China hochaktuell ist.
Das sagt Ruth Kirchner über Fang Fangs Roman Weiches Begräbnis, aus dem Chinesischen übersetzt von Michael Kahn Ackermann und erschienen im Verlag Hoffmann und Campe. Ein Sanatorium, in dem junge Tuberkulosekranke auf ihren Tod warten, mitten in der prächtigen Landschaft Mallorcas. Das ist das Szenario von Blaibonets Roman Das Meer. Bereits 1958, während der Franco-Diktatur im katalanischen Original veröffentlicht, erscheint dieser Roman nun erstmals auf Deutsch. Blaibonet, 1926 auf Mallorca geboren, verarbeitet darin auch eigene Erfahrungen. Mit 21 Jahren erkrankte der Autor selbst schwer an Tuberkulose und verbrachte einige Zeit in Sanatorien, ebenso wie seine beiden Hauptfiguren. Isabella Kaldert stellt das Buch vor.
Blaibonet zeigt in seinem Roman Das Meer ein ganz anderes Bild von der Baleareninsel, die viele Deutsche als Urlaubsziel kennen. Während des Spanischen Bürgerkriegs, bei dem zwischen 1936 und 1939 Republikaner gegen Francos Putschisten kämpften, und während der frühen Jahre der Franco-Diktatur steht Mallorcas üppige, blühende Natur im krassen Gegensatz zum Leben der beiden Protagonisten. Im Jahre 1942 warten Manuel Tur und Andreu Ramallo, an Tuberkulose erkrankt, in einem Sanatorium auf ihren Tod.
Sie legten ihn auf die Rollbahre, die für die Todkranken bestimmt war, wenn sie ihren ersten schwindsüchtigen Tag hatten. Die Plötzlichkeit und die Routine dieses Spektakels. Unvergesslich. Der lange Flur mit den Heizkörpern, die Begonie, das grelle Licht der Neonlampen und ich. In der Mitte des Flurs stehend, der Bahre hinterherschauend, die sich leise entfernte.
Doch nicht nur ihrem eigenen Tod müssen die jungen Männer, kaum 20 Jahre alt, ins Auge blicken. Auch ihre Vergangenheit ist von Gewalt geprägt. Als Kinder wurden Tur und Ramallo Zeugen davon, wie Faschisten Männer aus dem Dorf erschossen. Diese Schlüsselszene des Romans begründet das Trauma von Tur und Ramallo.
Mit dem Kolben ihrer Gewehre stießen die Uniformierten sie näher auf die Wand zu. Die Milizionäre feuerten mit ihren Maschinengewehren aus 2 Metern Entfernung. Die Erschossenen fielen auf den Rücken und blieben wie Puppen daliegen, mit ausgestreckten Armen. Dann waren kraftlose, stöhnende Laute zu hören. Ein Mann ging auf sie zu. Peng, peng, peng! Woraufhin sich eine Totenstille über die Landschaft legte.
Abwechselnd und in kurzen Kapiteln wird die Geschichte hauptsächlich aus der Perspektive von Ramallo und Tur erzählt, mit einigen Rückblicken auf ihre Kindheit im Dorf. Kurz kommen noch andere BewohnerInnen und MitarbeiterInnen des Sanatoriums zu Wort. Vor allem Ramallo gibt die erlebte Gewalt weiter. Tur hingegen hat zu Gott gefunden und kasteit sich selbst bei jedem Gedanken und jeder Tat, die er als Sünde erachtet. Bei all seinen Selbstbestrafungen schwingt auch seine unterdrückte Sexualität mit.
Die Raserei, die mir die Stigmen an den Händen, der Rippe und den Füßen verursacht hat, ist verflogen. Ich fühle mich verlassen, vulgär, gefühllos. Ich hasse Andreu Ramallo, den Zerstörer der Unschuld, die Gott in mir hatte andauern lassen, damit ich mit ihm zusammen leide, ohne gesündigt zu haben. Ramallo zeigte mir sein tierisches Ich.
Wer durch diesen Roman mehr über den Spanischen Bürgerkrieg und die Anfangsjahre der Diktatur erfahren will, wird enttäuscht. Diese historischen Ereignisse bleiben im Hintergrund, bilden nur den Filter. Leidenschaft, Sünde und Schuld sowie das abgeschiedene Leben und Sterben im Tuberkulose-Sanatorium sind die zentralen Motive in Bleibonets Roman »Das Meer«. Homoerotische Anspielungen, eine Atmosphäre der Gewalt und des drohenden Todes hängen über jedem Szenario. In Spanien wurde der mallorquinische Autor Bleibonet deshalb auch mit SüdstaatenschriftstellerInnen wie Flannery O'Connor oder William Faulkner verglichen. Hierzulande ist er bisher unübersetzt gewesen. 63 Jahre nach der ersten Veröffentlichung im Jahr 1958 ist dieser autobiografische Roman, Bleibonet selbst war homosexuell, ein Seminarist und an Tuberkulose erkrankt, erstmals auf Deutsch erhältlich. Frank Henseleit, der mit seinem kleinen Cupido-Verlag auf Entdeckungen aus dem iberischen Raum spezialisiert ist, hat den Roman souverän aus dem Katalanischen übersetzt. Angesichts der bildreichen, ja ausufernden Naturbeschreibungen und der verschnörkelten Sprache kein einfaches Unterfangen. Ein etwas strikteres Korrektorat hätte dem Meer allerdings nicht geschadet. Am Ende ist es fast ein schicksalhafter Zufall, dass dieses virtuos morbide Buch rund um eine Lungenkrankheit ausgerechnet während der Corona-Pandemie das deutschsprachige Publikum erreicht.
Isabella Caldart über Bleibonets Roman »Das Meer«, aus dem Katalanischen übersetzt von Frank Henseleit, erschienen im Cupido Verlag. Nicht nur die Tuberkulose, auch Depressionen werden in der Literaturgeschichte immer wieder thematisiert. Oft sind es jedoch schwere Verläufe, die hier geschildert werden. Der Journalist und Autor Till Räther beschreibt jetzt eine leichte bis mittelschwere Form dieser Krankheit. Es ist seine eigene Krankheit, bei der er sich lange Zeit nicht sicher sein konnte, bin ich schon depressiv? Oder ist das noch das Leben? So lautet der Titel seines gerade erschienenen Essays, über den ich vor der Sendung mit Till Räther gesprochen habe. Und meine erste Frage lautete, Herr Räther, was hat für Sie den Ausschlag gegeben, auch über Ihre, Sie nennen es Ihre Halb- oder Dreiviertel-Depression zu schreiben, obwohl die gerade keine Steilvorlage für ein spektakuläres Heilungsnarrativ bietet?
Dadurch, dass ich dann irgendwann doch die Grenze überschritten habe und mir klar war, ich habe offensichtlich eine Depression oder eine depressive Episode, dadurch ist mir klar geworden, dass ich diese Frage, diese titelgebende Frage, 20, vielleicht 30 Jahre nicht für mich beantwortet habe und wollte dann eigentlich für mich auch mal verstehen, warum das so lange gedauert hat und wollte auch gucken, was da eigentlich so die Unsicherheiten und die Unklarheiten sind. Und darüber habe ich ein Essay über diesen Prozess und diese Erkenntnis habe ich ein Essay in der Zeitschrift Brigitte geschrieben, auf den ich so viele Rückmeldungen, so viel Resonanz bekommen habe, dass ich gedacht habe, es wäre schön, auch weil ich es wegen Depression nicht geschafft habe, allen zu antworten, es wäre schön, dieses Thema in einem kurzen Buch-Essay nochmal zu vertiefen.
Sie beschreiben sich als einen hochfunktionalen Depressiven, der lange aufstehen und arbeiten eben funktionieren konnte, trotz dieser Krankheit. Und Sie entlarven dann rückblickend zahlreiche Redewendungen, die Ihnen dabei geholfen haben, sich über Ihre Depression hinwegzutäuschen. Also das Leben sei eben eins der schwersten oder kein Wunder, dass es mir schlecht geht, denn ich habe mich für einen stressigen Job mit viel Konkurrenzkampf entschieden. Gemeint ist der Journalismus. Welche Rolle spielen Sprache und Benennung bei Ihrer Depression?
Ich glaube, die spielen wirklich eine sehr große Rolle. Also erstens durch solche Redewendungen, die man sich dann auch selber so sagt, also wie so die Mantren des Halbdepressiven oder so, naja, das ist jetzt auch eine schwierige Phase und wenn du erst die neue Wohnung oder den neuen Job oder wenn du dich daran gewöhnt hast, dann wird es auch besser. Das geht aber noch weiter zurück. Also ich glaube, wie viele, die in den 70er Jahren aufgewachsen sind, bin ich mit so Sätzen aufgewachsen, die auch fortschrittliche Eltern noch aus ihrer Elterngeneration mitgenommen haben. Und wirklich der Refrain meiner Kindheit war sicherlich auf eine Art von Lehrern, LehrerInnen beim Sport, aber durchaus auch von meinen Eltern, reiß dich zusammen. Das wird jetzt schon klappen. Das ist nicht so schlimm. Also die hat nicht mehr gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, diese Generation, oder Jungen weinen nicht, aber reiß dich zusammen. Und dieses reiß dich zusammen, das setzt sich so fest, weil man dadurch ja merkt, naja, es stimmt ja auch, wenn ich jetzt aufhöre zu weinen und wir machen den Spaziergang zu Ende, dann kriege ich am Ende ein Eis und es ist eigentlich ganz schön. Und übertragen auf das Berufsleben und auf das Privatleben mit meiner Art der Depression hat es eben dazu geführt, dass ich immer gedacht habe, na komm, das schaffst du jetzt auch noch und jetzt stell dich nicht so an, reiß dich zusammen. Das sind wirklich ja fast so Sprachmelodien wie so kleine Jingles oder so, die sich richtig festsetzen über die Jahrzehnte.
Die Hauptfigur in Ihren Kriminalromanen, der Kommissar Adam Danowski, ist auch depressiv. Das Thema gab es also schon vorher in Ihrem Schreiben. Ihren Essay »Bin ich schon depressiv« haben Sie aber sehr viel persönlicher angelegt. Sie schreiben auch über Ihre Familie, über Ihre Mutter, die unter einer schweren Depression litt. Haben Sie dabei etwas erfahren von diesem vielbeschworenen therapeutischen Schreiben, von dieser therapeutischen Kraft des Schreibens?
Also beim Schreiben der Kriminalromane nicht therapeutisch, aber das war tatsächlich für mich ein Erkenntnisweg, weil ich damals 2013, als ich den ersten geschrieben habe, so ein bisschen mit dieser klassischen Genrevorgabe, naja, und der Ermittler hat noch ein psychologisches Problem oder so. Und ich habe mich damals viel mit dem Thema Hochsensibilität, Hypersensibilität beschäftigt und habe dann im Grunde genommen im Laufe der Romane, es sind dann 5 erschienen, so gemerkt, es ist eigentlich was anderes. Der leidet auf eine andere Art an seinem Job, der ist womöglich depressiv und das lief so ein bisschen parallel mit meiner eigenen Erkenntnis. Also das war ein Erkenntnisprozess und das Schreiben dieses Essays war insofern, wenn man überhaupt so will, therapeutisch, als es für mich sehr schön ist, als Autor zu merken, dass ich dann doch auf dem Papier oder auf dem Bildschirm im Schreibprozess Dinge kontrollieren scheinbar und einordnen kann, die mir im Alltag völlig unbeherrschbar und total unübersichtlich erscheinen.
Sie treten in Ihrem Essay ja nicht nur als Autor, sondern auch als Leser auf. Sie zitieren zum Beispiel F. Scott Fitzgerald, T.S. Eliot oder Winston Churchill, die alle über Depressionen schreiben und sprechen. Wie findet man als Leser Ihrer Erfahrung nach, aber vielleicht auch als Leserin Ihres Essays, denn Anknüpfungspunkte an die so subjektive Depressionserzählung eines anderen Menschen?
Also wenn ich von mir als Leser erzähle, die Autoren, die Sie gerade zitieren, sind eher Autoren, wo ich so gemerkt habe, dass diese gängigen Formulierungen, Churchills die Depression als der schwarze Hund, Fitzgerald schreibt mal über dunkle Busse, die einen abholen, dass ich gemerkt habe, dass es eigentlich so Bildwelten und auch fast so Bildklischees sind, die mir nicht so weiterhelfen. Für mich waren das dann irgendwann Zufallstreffer. Also ich habe so bei Genreautorinnen der 50er, 60er Jahre, Muriel Spark und so weiter, habe ich so eine Art von ProtagonistInnen gefunden, die sehr distanziert und fast so dissoziationsmäßig auf ihre Umgebung reagieren und die sehr losgelöst und sehr sich selbst beobachtend agieren. Und da habe ich gemerkt, dass mir diese Verhaltensweisen vertraut sind und dass mir diese gewisse Kühle und auch so ein gewisser Humor in dieser Darstellung geholfen hat. Ich hoffe, dass mein Essay die Leser, dadurch, dass es eben ein Memoir und wirklich eins zu eins aus meiner Sicht erzählt ist, dass es die Menschen einlädt, sich abzugrenzen oder zu sagen, hier kann ich ein Stück weit folgen. Aber in der Literatur habe ich das ehrlich gesagt nicht gefunden, so unmittelbar.
Der Titel Ihres Essays, Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben, zitiert eine Aussage eines Ihrer Therapeuten. Nach einem langen Gespräch mit Ihnen sagt er also, dass Sie jetzt entweder unter anhaltenden depressiven Verstimmungen leiden, aber, Zitat, es kann natürlich auch sein, dass das einfach das Leben ist. Ist diese Frage, Depression oder einfach nur das Leben, eigentlich immer eindeutig zu beantworten?
Ich glaube, dass sie nicht immer eindeutig zu beantworten ist. Also das Buch handelt durchaus auch von den Schuldgefühlen, die ich gehabt habe, weil ich mir manchmal gewünscht habe, ich hätte eine stärkere Depression, was natürlich völlig haltlos und selbstüberhöhend und verkennend ist, aber eben so eine Sehnsucht nach Klarheit. Und ich glaube, dass diese Klarheit nicht immer zu erreichen ist. Und ich glaube, dass für mich zum Beispiel diese Klarheit jetzt darin liegt, dass ich weiß, dass ich mich mit dieser Frage weiter beschäftigen werde, vermutlich solange ich irgendwie bewusst am Leben teilnehme und dass ich diese Frage auch nicht beantworten, dass ich aber trotzdem mir nicht versagen muss, dass es mir und den Menschen um mich herum besser geht.
Das sagt der Autor Till Räther. Wir sprachen über seinen Essay »Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben?« erschienen im Rowohlt Verlag. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. Nach den Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Ein Thema dann, ein Covid-Simulator liefert Leitplanken für einen möglichen nächsten Lockdown.